No Guts, No Glory. Der Podcast rund um die Themen Biohacking, Sport und Darmgesundheit. Mit Simone Krumhofer und Alex Antonitsch.
Alex, hallo, ich freue mich. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema und zwar Sonnenschutz. Bei mir scheint die Sonne, also insofern, ich glaube, wir müssen schon langsam drüber reden.
Extrem wichtig. Und wie gesagt, für mich war das früher sehr wenig Thema. Das erste Mal, ehrlich gesagt, ich war sehr viel in Australien, wo es schon viel früher richtiges Thema war, wo die Leute also einen Nackenschutz bei den Kappen gehabt haben, wo die Leute mit einem Langarm-T-Shirt bei 40 Grad herumgerannt sein. Ich habe wahnsinnig viel geschmiert. Ich habe dann teilweise, was dem mit der großen Nase, habe dann schon diesen Ink drauf gehabt, also einen Sandblocker. Und ich war erst unlängst beim Hautarzt. Die Termine macht sehr brav immer meine Frau aus, um alles zu kontrollieren, und sagt, ja, die Haut wurde natürlich von sehr viel Sonne geschädigt, also da muss man natürlich auch aufpassen. Und dann sind so ein paar Themen gekommen, wo ich gleich an die Simone gedacht habe, gesagt habe, jetzt will man einen Podcast machen. Sonnenschutz von innen, habe ich gesagt, ja, da kann ich aber die Simone nachfragen. Und es ist egal, ob es bewölkt ist oder nicht, oder ob die Sonne scheint, du solltest eigentlich immer einen Sonnenschutz auftragen, wenn du rausgehst. Das sind einmal so meine Einleitung zum Thema Sonnenschutz. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, weil halt wahnsinnig viele Junge sich maximal einschmieren, wenn sie vorhaben, länger in der Sonne zu liegen. Beim Sport, ja, hast du immer das Problem, dass das dann, wenn du schwitzt, irgendwie unangenehm ist. Also welche Möglichkeiten es da gibt. Aber ich glaube, dass man nicht früh genug anfangen kann, sich mit dem Thema zumindest auseinanderzusetzen.
Ja, ja, absolut. Und ich meine, dieses Thema Sonnenschutz von innen, das wird natürlich auch vor allem durch die Nahrungsergänzungsmittelbranche sehr stark angetrieben, würde ich mal sagen, weil natürlich wir viele Mechanismen kennen, die natürlich auch von innen heraus durchaus protektiv wirken. Und insofern die Sonnencreme per se, die ist aus meiner Sicht unverzichtbar, das ist keine Frage. Aber wir wissen auch, dass sie uns ja nicht zu 100% schützt. Das heißt, Studien zeigen, dass die meisten Menschen Sonnencreme in einer Menge auftragen, die einen Lichtschutzfaktor von effektiv 20 bis 25 entspricht.
Nicht was heißt dem, das auftragen? Also ich nicht gut einschmieren, oder? Ist das?
Naja, sie tragen das mal auf. Also sie tragen das auf Körperpartien auf, wo man halt natürlich sonnenexponiert ist. Aber man sieht auch, dass quasi dieser Schutzfaktor effektiv dann nur 20 bis 25 entspricht und nicht dem, was wirklich auf der Packung angegeben ist, zum Beispiel 50. Dazu kommt, dass wir im Schnitt nur 55 bis 65% unserer Körperoberfläche überhaupt eincremen. Und Bereiche, spannenderweise wie zum Beispiel Ohren, der Harnsatz, Nacken, Fußrücken, die werden chronisch vergessen. Und da hat man ja dann auch häufig auch einen Sonnenbrand. Aber das eigentliche Problem ist ein komplett anderes. Und zwar, was aus wissenschaftlicher Sicht der spannend ist und was mich wirklich total interessiert, ist, dass Sonnencreme schützt die Hautoberfläche vor UV-Protonen. Photonen. Was sie nicht tut, ist eigentlich aber die Zellantwort nach dieser UV-Exposition zu modulieren. Das heißt, wenn UV-Strahlen auf die Haut treffen, entstehen innerhalb von Sekunden reaktive Sauerstoffspezies. Das heißt, dieser oxidative Stress, freie Radikale. Und die schädigen unsere DNA. Und quasi in weiterer Folge hat das ja dann auch einen molekularen Schaden auf Erbgutebene zur Folge. Selbst wenn du perfekt eingecremt bist, passiert das in einem gewissen Ausmaß. Und dann kommt natürlich die Frage, was macht dein Körper mit diesem Schaden? Wie reagiert er auf diesen Schaden? Und da setzt quasi dann der orale Sonnenschutz an. Er arbeitet nicht quasi direkt an der Hautoberfläche, sondern eigentlich systemisch. Er moduliert quasi die zelluläre Antwort auf die UV-Strahlen, also die Entzündungsreaktion wird gedämpft. Die DNA-Reparatur wird quasi zusätzlich unterstützt und eben dieser oxidative Stress wird abgefedert. Und das ersetzt natürlich keine Sonnencreme, sondern es ist mehr oder weniger wie so eine, wie soll ich sagen, so eine zweite Verteidigungslinie. Und für manche Menschen, und ich persönlich gehöre wirklich zu denen, ist diese zweite quasi Schutzlinie medizinisch notwendig. Nicht optional, sondern die ist ganz, ganz dringend notwendig.
Aber lass mir das nochmal runterbrechen. Sonnenschutzfaktor. Du weißt, ich gehe seit Jahrzehnten da zu meinen Laborspezialisten und so weiter und da geht es immer um Vitamin D und er sagt, na, wir brauchen das alle, weil wir draußen zu wenig Vitamin D haben. Also eigentlich solltest du 15 Minuten ungeschützten Verkehr mit der Sonne haben. Ja, so sagt sie ja immer.
In bestimmten Jahreszeiten, die in Österreich sehr, sehr gering ist. Also die Zeit, wo die Sonne so einen quasi Einfluss hat, da geht es um den Radius, den Winkel der Sonneneinstrahlung, der ist in Österreich verschwindend gering. Deswegen wird das gerade
nicht wettmachen. Also auf das kommst du eigentlich gar nicht. Und wenn du jetzt im Sommer um zwei rausgehst, ist es schädlich schon von der ersten Minute weg. Jetzt ist meine Frage noch, dieser Sonnenschutzfaktor, jetzt hast du gesagt, der ist ungefähr dann bei 20. Erklär nochmal ganz einfach runtergebrochen, was bedeutet 50? Ist das die Minuten, die ich draußen sein kann, wo ich geschützt bin? Weil ich bin ja mit einem 50 gar nicht den ganzen Tag geschützt. Wenn ich mir den in der Früh auftrage, dann vielleicht schwimmen gehe und dann vielleicht dann Sport mache und dann noch einmal schwimmen gehe, irgendwann werde ich mich nachschmieren müssen, oder? Was bedeutet Sonnenschutzfaktor 50?
Ja, also dieser Lichtschutzfaktor, so oder heißt es ja eigentlich, also LSF, gibt an, um welchen Faktor sich die Eigenschutzzeit der Haut durch quasi den Sonnenschutz verlängert, bevor ein Sonnenbrand entsteht.
Okay, und was heißt dann 50? Um 50 Minuten?
Ja, 50 mal länger Schutzdauer als ohne Creme. Und das ist jetzt natürlich quasi auch wiederum ein Rechenbeispiel, also ein Praxistipp. Es wird empfohlen, quasi nur 60% der berechneten Zeit in der Sonne zu bleiben, da Sonnenschutz dann auch wieder durch Schwimmen und Schwitzen und so weiter, weil man halt viel auch draußen aktiv ist, quasi wird die Wirkung reduziert.
Okay,
also die Eigenschutzzeit sind die Minuten mal dem Lichtschutzfaktor. Und
okay,
das
welche
ist dann
Minuten?
Die maximalen
die 50 Minuten.
Bitte?
Die 50 Minuten. Wären das dann 50 Minuten bei Sonnenschutzfaktor 50? Oder wie viele Minuten wäre das?
Mal naja, die Eigenschutzzeit, die variiert je nach Hauttyp.
Okay, das also ich als Südländer.
Hellerer Hauttyp?
Nein, ich bin ja fast Südländer als Villacher.
Das stimmt, aber deine Haut glaube ich eher nicht. Die ist da nicht mitgekommen.
Aber das ist, also das kann ich auch nicht jetzt irgendwo, müsste ja feststellen
doch,
lassen können.
Das kann man doch, da gibt es so Tabellen, weil diese Eigenschutzzeit, die ist auf den Hauttyp abgestimmt. Das heißt, die variiert je nach Hauttyp. Es gibt hellere Hauttypen, haben eine geringere Eigenschutzzeit als quasi dünklere. Und dieser, ich glaube, Typ 1, das sind quasi die sehr, sehr hellhäutigen Menschen, die haben eine Eigenschutzzeit von 5 bis 10 Minuten. Und ich glaube, so diese bräunliche Haut von Typ 4, das ist ja das meiste, hat eine maximalen eine Eigenschutzzeit von über 30 Minuten. Aber das ist ja nicht lang.
Nein, ist nicht lang. Ja.
Genau.
Also das variiert zwischen 10 und 30 Minuten und das dann mal diesen Sonnenschutzfaktor und davon aber wieder nur 60%.
Genau.
Und
also nachcremen ist wirklich entscheidend.
Das habe ich überhaupt noch nie gehört, aber das hat mir mein Hautarzt jetzt erzählt. Sagt er, diese Heliocare heißen die, die haben einen Sonnenschutzfaktor von 100. Also das ist ja eigentlich dann ein Sunblocker oder ist es einfach mal 100 die Zeit?
Genau, mal 100.
Okay, also das ist das Höchste, was ich je gehört habe. Also ich habe Sonnenschutzfaktor 100, habe ich überhaupt noch nie gehört.
Ja, also Australien kenne ich das schon, weil wie ich in Australien war, da habe ich auch das erste Mal Sonnenschutzfaktoren über 50 gesehen.
Australien war für mich ein Traum. Ich habe das einzige Land, wo ich Spray mitgenommen habe, weil du gehst dort teilweise bei den Veranstaltungen durch so wie eine Dusche, wo du komplett, also die haben das für alle Besucher, also das ist wie bei der Kontrolle am Flughafen, kommst davor, wenn du da durchgehst, wirst mit Sonnenspray eingesprayt. Das ist neutral, ja, auch geruchsfrei und aber die haben auch einen Sunblocker. Was ist da der Unterschied? Gibt's das wirklich einen Sunblocker? Weil da hast du Farbe. Also teilweise hat das im Sport ausgeschaut wie Kriegsbemalung. Das ist
naja, das ist eigentlich umgangssprachlich eigentlich nur die Bezeichnung für eine Sonnencreme mit einem extrem hohen Schutzfaktor. Und meistens haben sie eben so mineralische Partikel drinnen, die dann eben quasi wie diesen Film machen. Also zum Beispiel bestimmte, ja, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich glaube, es sind so Zinkoxide drinnen. Dann gibt es auch so mit chemischen Filter, das kenne ich auch noch.
Ja,
also,
Zink war das, ja, das kann ich mich erinnern. Ja. Aber das solltest du beim Sport verwenden? Weil ich kann ja jetzt auch nicht sagen, du pass auf, jetzt an die 30 Minuten um oder die Stunde, die das haltet, ich bin im dritten Satz, ich muss mich wieder einschmieren oder du steigst vom Radl ab beim Triathlon, weil du wieder einschmieren musst.
Naja, deswegen gibt es ja, würde ich mal sagen, diese Sportsonnencremen, wo man halt einfach weiß, dass die quasi durch Schwitzen weniger stark abgetragen werden. Aber eigentlich nachschmieren ist essentiell.
Okay, also das nehmen wir auf alle Fälle mit. Sonnenschutzfaktor hoch ist gut, ist aber nicht so, haltet nicht so lang, wie er halten sollte im Normalfall, vor allem wenn du Sport machst, wenn du baden gehst oder sonst was. Und du musst nach einer gewissen Zeit nachschmieren. Und je heller der Hauttyp ist, umso öfter musst du nachschmieren. Eine Frage, die ich noch habe, weil auch in Australien ist da das Ozonloch größer oder warum ist Australien schon so weit vorne? Weil da gehen ja die Kinder mit Ganzkörperanzügen schwimmen. Also auch bei 40 Grad. Also da gibt es auch UV-Bekleidung, weil es hilft ja auch nicht. War ich gestern auch geschockt, weil ich oft der Kappel auf habe. Sagt er, das ist nicht schlecht, aber schützen tut das auch nicht komplett.
Naja, das hat, glaube ich, einerseits geografisch, aber natürlich auch historische Hintergründe. Einerseits ist es eine extreme quasi geografische Lage, also eine extrem intensive UV-Strahlung. Australien liegt ja sehr nah am antarktischen Ozonloch und die Ozonschicht ist dort ja nachweislich extrem dünn, wodurch deutlich mehr dieser schädlichen UV-Strahlen die Erde erreichen. Dann hat das auch, glaube ich, mit der elliptischen Erdbahn was zu tun und zusätzlich spannenderweise mit dem Hauttyp der Bevölkerung, weil ein Großteil der Australier hat europäische Vorfahren.
Wir sagen Rednecks. Ja.
Haben einen sehr hellen Hauttyp und das ist natürlich eine Kombination, die eigentlich eher evolutionär nicht vorkommen sollte, weil die Aborigines ja auch einen ganz anderen Hauttyp haben. Und dann sind sie sehr streng, was ihre gesetzlichen Regulatorien betrifft. Also die haben hier quasi ganz starke Zulassungsregeln. Es ist auch so, dass in Australien Sonnencreme ist kein Kosmetikum, sondern wird wirklich wie ein Arzneimittel eingestuft. Hat auch Solarienverbot zum Beispiel.
Was haltest du überhaupt von Solarien? Uns wurde gesagt, bevor wir aus dem Winter nach Australien gehen, wir sollten wirklich in ein Solarium gehen. Da haben wir natürlich am Anfang gelächelt, ne?
Ja, also ich habe das auch noch so im Hinterkopf. Also auch wenn wir zum Beispiel im Winter in Länder geflogen sind, eben auch Australien war natürlich für uns auch quasi ein Winterrennen sozusagen. Also bei uns war Winter und da sind wir auch davor ins Solarium gegangen. Aus heutiger Sicht, medizinisch, würde ich sagen, sind Solarien eigentlich nicht unbedingt eine gute Idee. Also die WHO hatte die UV-Strahlung in Solarien bereits 2009 in die höchste Krebsrisikostufe eingeordnet. Und ähnlich wie zum Beispiel Tabak oder Asbest. Also insofern, ich würde da eher vorsichtig sein. Vor allem auch natürlich jetzt mit meiner Erfahrung, mit meinem Wissen rundherum und auch mit meiner persönlichen Erfahrung.
Ja, spannend.
Vorfreundin im Urlaub, also das war natürlich
die Haut gewöhnen an Sonne oder ich weiß nicht, warum das war. Es wurde, also mir ist das so im Gedächtnis geblieben. Burschen, ihr fahrt jetzt nach Australien im Jänner, Anfang Jänner. Ihr wart jetzt Oktober, November, Dezember, habt wenig Sonne gesehen. Wart viel in der Halle. Ihr müsst jetzt euch an die Sonne gewöhnen, geht's ein paar Mal ins Solarium. Also.
Ja, grundsätzlich ist es so, dass Solarien ja primär dieses UVA-Licht nutzen, wird der natürliche Eigenschutz quasi der Haut durch UVB, das wäre ja quasi der Eigenschutz der Haut, nicht aktiviert. Also das Vorbräunen im Solarium ist ein Mythos.
Können wir das noch einmal kurz erklären? Für mich, vielleicht auch für ein paar andere. Aber du hast über UV-Strahlung gesprochen. Was ist genau der Unterschied? Weil ich habe gehört, UVA ist immer da. Mhm. UVB ist was anderes. Und was ist jetzt das Schädliche oder ist beides schädlich?
Also grundsätzlich ist das nur die, sind das nur Unterschiede in der Wellenlänge. Also quasi okay. Und wie tief die Strahlung in die Haut eindringt und natürlich dann auch die biologische Wirkung. Also UVA, das ist quasi langwellig, UVB ist kurzwellig. UVA ist quasi das ganze Jahr über, UVB ist eher saisonal. Also zum Beispiel im Sommer oder zur Mittagszeit. Und die Durchdringung bei UVA ist zum Beispiel, geht durch Fensterglas, geht durch die Wolken. Und bei UVB wird das geblockt. Also UVB geht nicht durch.
Also das UVA ist wirklich dann auch, wenn du jetzt rausgehst und es ist bewölkt und es ist schier, ist auch da. UVA ist eigentlich immer da, UVB ist dann...
Genau. Ja. Und UVA, also das kann man sich vielleicht auch so merken, A, UVA, A wie Alterung, also die Hautalterung wird hier ganz stark angetriggert. Es ist auch so quasi zerstört teilweise das Elastingewebe, Kollagengewebe und das führt natürlich auch zu dieser vorzeitigen Faltenbildung. Ich kann mich erinnern, als ich sehr klein war, 80er Jahre, sind die Damen am Pool mit diesen Spiegeln gelegen. Kanntest du das
und
noch?
Folien. Und so ja. Folien und mit Tiroler Nussöl, genau. Ich hoffe, ich mache jetzt keine Werbung, aber oder Latschenkiefer. Und also so, dass das reflektiert, ne?
Genau. Und die UVB-Strahlung, also vielleicht auch wieder eine Eselsbrücke B wie Sonnenbrand, also Brand. Also UVB ist der Hauptauslöser dann wirklich für akute Hautrötung oder sogar Verbrennungen.
Okay. Habe ich jetzt mitgenommen. Trotzdem für mich so ein Thema, irgendwie, wenn ich das alles höre und wie gesagt, gerade erst beim Hautarzt gewesen und der hat mir eines mitgegeben. Also das ist gut, dass ich Minimum einmal im Jahr gehe, Muttermalkontrolle und auch schauen, ob ich irgendwo meine Themen habe. Denn auch wenn ich jetzt de facto nicht mehr in die Sonne gehen würde, kann was entstehen. Weil die Haut vergisst nicht. Das heißt, alles, was ich da in der Jugend ihr angetan habe, teilweise sollte ich zumindest jetzt dann beobachten. Ja? Ist das so oder kann man die Sachen komplett reparieren?
Naja, die Haut hat grundsätzlich, und das war das, was ich am Anfang versucht habe zu erklären, einen Reparaturmechanismus, quasi ein systemischer Reparaturmechanismus, wie stark wir auf diese oxidativen Schäden aus unserem eigenen System raus reagieren können. Und das ist genetisch bedingt bei jedem Menschen anders.
Okay.
So, und dann ist es natürlich aber so, es gibt ein sogenanntes UV-Gedächtnis. Und jeder Sonnenbrand und jede intensive UV-Bestrahlung im gesamten Leben, also besonders vor allem in Kindheit und Jugend, hinterlässt mikroskopisch kleine Schäden direkt an der DNA der Hautzelle. Und der Akkumulationseffekt, das ist genau das, was dein Hautarzt gemeint hat, die Haut vergisst es nicht. Sie quasi macht daraus ein Konto, so ein Fehlerkonto. Ja. Umso mehr Sonnenbrände du quasi gehabt hast, umso schlechter schaut es auf dem Konto aus. Und irgendwann ist es natürlich so, umso älter wir werden, nimmt auch diese Kapazität ab. Die Haut besitzt ja sehr viele Enzyme, um diese quasi Schäden auch zu reparieren. Aber irgendwann nimmt das im Laufe des Alters, wie gesagt, ab. Und dann haben wir auch sehr häufig eben den Fall, dass wir vor allem nach so 20 bis 40 Jahren wirklich die Schäden erkennen. Also quasi, es dauert relativ lange, aber dann wird wirklich quasi der Schaden auch sichtbar, häufig eben im ersten Schritt. Und ich spreche gerade aus eigener Erfahrung, eine kleine rote Stelle, wo man sich denkt, ja, das könnte vielleicht ein Altersfleck sein. Dann wird er aber irgendwann schuppig und rau. Und dann würde ich mal schnellstens zum Hautarzt hüpfen und mir das anschauen lassen. Weil das sehr häufig eben so quasi Keratosen sind und die muss man dann auch behandeln. Also das ist jetzt kein Todesurteil, aber man sollte das schon ernst nehmen. Und wie gesagt, ich habe da gerade letzte Woche eine Diagnose dazu bekommen, war auch sehr erstaunt, weil ich immer sehr achtsam war. Ich bin überhaupt kein Typ, der auf Sonnenbäder steht. Ich mag gar nicht gern in die Sonne gehen, habe mir immer in meinem quasi Athletenleben auch brav quasi mit Sportsonnencreme, weil da gibt es eine, die liebe ich einfach von der Textur, die habe ich den ganzen Sommer mehr oder weniger als Tagescreme genutzt, wirklich verwendet. Und das hat mich doch dann auch sehr nachdenklich gemacht, warum das quasi, warum mich das dann trifft. Und dann bin ich auch aufgrund meiner sehr großen Leidenschaft für Forschung ein bisschen stärker in die Richtung, vielleicht habe ich eine genetische Prädisposition hineingegangen, weil ich ja vor 2 Jahren mich begonnen habe, auch vor allem über Ernährung sehr stark mit der menschlichen Genetik, die das ja auch stark beeinflusst, auseinanderzusetzen und habe in den letzten Jahren ein paar DNA-Tests gemacht, also wirklich sehr große, umfangreiche, also keine, die man so online bestellen kann, sondern wirklich ganz valide, große und habe mir das angeschaut und spannenderweise, ja, man sieht das quasi in meinen Gendaten und deswegen habe ich das auch vorher erwähnt, dieses Reparatursystem, wie gut mein Körper auf UV-Schäden reagieren kann, auf oxidativen Stress, ist anhand von bestimmten Genen wirklich leicht geschwächt. Also da sieht man, dass ich einfach nicht zu 100% so eine schnelle Reparaturaktivität habe. Und wenn ich das natürlich vorher gewusst hätte, dann hätte man zusätzlich eben zu diesen topischen Auftragen, also zum Einspielen, sicherlich auch von innen heraus arbeiten können, um einfach quasi die Schutzfähigkeit gegen diese oxidativen Schäden besser abfedern zu können.
Weil auch wenn du sagst, du stehst nicht auf Sonnenbäder, aber wie lang dauert so ein Wettkampf oder ein Training? Du warst ja stundenlang, also de facto wahrscheinlich, wenn du alles trainierst, nicht nur ein Wettkampf, mehr in der Sonne als wir. Wobei wir ja auch, ich kann mich erinnern, wir sind nach Südafrika geflogen, wir haben nicht gewusst, wie hoch das ist. Das Erste, was wir im Dezember gemacht haben, das Leibel ausgezogen und wir waren auf 1200 Meter, am Abend hast du die Haut abziehen können. Also wir haben Brandwunden gehabt. Das ist auch für mich so eine Frage, ja, das war Sonnenbrand, das war wirklich ein Brand. Ab wann, was du oft sagst, so, na, heute hast du aber eine Farbe gekriegt, ne? Und denkst eigentlich, ja, das schaut gesund aus. Ab wann ist ein Sonnenbrand ein Sonnenbrand?
Das ist eine gute Frage. Also biologisch gesehen eigentlich weit vor einer sichtbaren Hautrötung. Also medizinisch und spürbar gibt es da ein paar quasi Kriterien, die man definiert hat. Also die medizinische Definition ist quasi eine akute Entzündungsreaktion der Haut, die über eine quasi Überexposition an UV-Strahlung ausgelöst wird und da eben hauptsächlich UVB. Aber biologisch quasi unsichtbar beginnt das schon viel früher, schon wenige Minuten eigentlich. Wenn wir in der Sonne sind, entstehen die ersten sehr, sehr kleinen mikroskopisch minimalen, also mini kleinen Schäden der DNA der Hautzellen. Und das Immunsystem bemerkt das ziemlich schnell und schüttet quasi Botenstoffe aus, um die quasi relativ schnell auch abzutransportieren. Das Spannende, wir kennen ja auch quasi, wenn man einen Sonnenbrand hatte, also nur ein leichter, dass wir uns fast krank fühlen am nächsten Tag, oder? Das kennen ja auch sehr viele. Wir haben zum Beispiel immer gesagt, vor einem Wettkampf aufpassen, überhaupt nicht zu viel in die Sonne gehen, weil das Immunsystem teilweise eben dann so stark reagiert. Und ich kann mich aber erinnern, bevor ich mein, ja, ich würde sagen, größtes Rennen gewonnen habe, hatte ich 5 Tage vorher, ich glaube, wirklich einen Orgensonnenbrand am Rücken, weil da habe ich nicht gelernt, das weiß ich noch, bin schon ziemlich relaxed gewesen, habe schon getapert, also nicht mehr viel trainiert und bin quasi im Freibad gelegen, im Bikini und habe halt quasi bin immer am Bauch gelegen, habe gelesen und dann hatte ich echt einen Orgensonnenbrand am Rücken. Aber ich war trotzdem ziemlich leistungsfähig. Aber da sollte man quasi auch das Immunsystem ein bisschen beobachten. Das gibt da oft auch ein direktes Feedback.
Also de facto das, was so herkömmlich bekannt ist, ja, du hast da eine gute Farbe gekriegt heute, für mich war es auch oft so, dass ich sage, ja, wenn ich nicht wirklich rot wäre, dann ist es kein Sonnenbrand. Ja? Wobei ich sage, ich bin jetzt auch, also auch wenn ich am Boot bin oder irgendwo bin, schaue, dass ich einen Schatten habe oder plane drüber. Manchmal ist es so, und das ist eher gefährlich, dass du einschlafst und ein Teil ist in der Sonne und dann merkst du es natürlich. Aber jeder freut sich eigentlich, wenn eine Sonne da ist, ja. Können wir irgendwas Positives zur Sonne sagen? Die ist doch nicht böse, oder ist sie wirklich so böse?
Nein, überhaupt nicht. Also bitte nicht falsch verstehen. Wir sprechen heute natürlich über quasi diese Faktoren. Wir können eine ganz eigene Folge machen und ich glaube, das werden wir dann auch machen, über die wichtigen und positiven Eigenschaften der Sonne. Weil ich meine, auch gerade im Biohacking, da gibt es ja ganz strikte quasi auch Konzepte, wo man sagt, wir gehen in der Früh sofort nach dem Aufstehen gleich mal an die frische Luft, in die Natur, schauen, dass wir wirklich Sonnenlicht bekommen, damit auch Cortisol reguliert wird, weil das ja ganz wesentlich ist. Also, nein, bitte nicht falsch verstehen, die Sonne hat einen enorm wesentlichen Einflussfaktor. Wir kennen das. Es gibt super Studien, wenn Länder eher sonnenstundenarm sind, sind die Depressions- und Suizidraten viel höher und so weiter. Also das klammern wir jetzt alles mal aus, machen eine eigene Folge drüber. Heute sprechen wir über die Sonne als quasi Problemfaktor.
Ja, aber dass wir uns auf alle Fälle schützen müssen und man jetzt bin ich 60 und habe erst, natürlich habe ich schon Sonnencreme verwendet, jetzt immer wieder, aber nicht, wenn ich sage, naja, wirklich sonnig ist heute nicht. Oder du bist rausgegangen und du bist Tennis spielen gegangen und hast gesagt, na, heute ist nicht wirklich sonnig und vielleicht ist einmal kurz durchgeblinzelt und zwischen den Wolken. Das ändere ich jetzt. Und das habe ich schon geändert. Hochwertige Sonnencreme, weil, weißt du, manchmal bist du so gegangen und hast im Supermarkt mitgenommen. Ja.
Obwohl, da muss ich einhaken, da gibt es ja immer wieder auch quasi Tests von Dermatologen oder auch natürlich quasi Konsumentenschutz, dass diese Sonnenschutzcremen, die man jetzt dann auch quasi im Drogeriemarkt, also DM, Pipa und so weiter bekommt, von den Eigenmarken, die ja durchaus deutlich günstiger sind, wirklich auf teilweise ziemlich gut abschneiden. Okay. Aber ich persönlich bin auch so, also ich habe eine Marke, ich weiß nicht einmal, wie sie heißt. Die verwende ich seit Jahren. Die war mal Sponsor bei Ironman. Dann gab es immer quasi so Proben. Ich habe die geliebt. Dann habe ich alle Proben irgendwann natürlich verbraucht. Und seitdem kaufe ich sie ganz brav. Gibt es auch bei uns in Österreich quasi in der Apotheke. Hat eine angenehme Textur, weil das ist schon wichtig. Wenn du Sport machst, das Unangenehmste ist, wenn das beginnt so zu kleben und sich mit dem Schweiß vermischt.
Sehr zum Leidwesen meiner Frau verwende ich so gern das Spray. Ich habe jetzt eins gefunden. Ja, und dieses Spray, es ist, ich muss mittlerweile nach außen gehen, wenn ich das Spray verwende, weil ansonsten ist das ganze Wohnzimmer eingesprayt, weil ich nicht nur den Alex einspray. Aber es hat mir in Australien, das war so cool, weil du gehst durch, du sprayst über die Haare, du hast den Nacken, du hast die und du hast nicht die ganze Zeit die Hände so von den Schmieren. Also das hat mir extrem getaugt, wobei ich auch nur immer die sichtbaren Teile eingeschmiert habe. Wenn man gedacht hat, wie wäre ein Label an, ich nehme das an. Das heißt, auch das muss man eigentlich in der Früh oder wenn man rausgeht, einmal komplett einschmieren, was ich gelernt habe. Frage noch zu dem von innen. Du hast gesagt, wir haben einmal geredet über, was man einnehmen kann. Und da gibt es ja immer wieder so ein Thema, zum Beispiel Tomaten sollen die Haut schützen. Ja? Mhm. Das ist ein Mythos. Ja. Oder steckt da Wissenschaft dahinter? Oder?
Ja, nein, also da gibt es wirklich ganz spannende wissenschaftliche Aspekte. Das ist echte Wissenschaft und das ist tatsächlich einer der am best untersuchtesten Bereiche der oralen Fotoprotektion, so nennt man das.
Tomaten.
Der Wirkstoff in Tomaten ist Lycopin, das ist ein Carotinoid, also ein pflanzliches Pigment, das kennen wir auch aus der Karotte und so weiter, mit einem außerordentlich hohen antioxidativen Schutzmechanismus. Das heißt, das ist chemisch gesehen eigentlich hoch antioxidativ. Wir haben ja immer Oxidantien, eben die entstehen, die freien Radikale, wenn wir eben in der Sonne sind, dann brauchen wir eben Antioxidantien. Und genau dieses aus der Tomate scheint wirklich hier auch laut Studien sinnvoll zu sein. Und da ist es ja auch ganz, ganz wichtig und spannend, dass wir quasi vielleicht nicht immer nur über Nahrungsergänzungsmittel nachdenken, sondern auch über die Lebensmittel und den Wert von bestimmten Lebensmitteln und was wir quasi auch so an antioxidativen Lebensmittel zu uns nehmen können. Im Tomaten zählen dazu, obwohl man dazu sagen muss.
Also ganz normal Tomatensalat oder irgendein Tomatenmark oder Paste.
Ja, genau,
oder?
Das Tomatenmark wäre eigentlich quasi die ideale Form. Deswegen hier auch, also die Tomaten, also Tomatenmarkqualität so, ist natürlich entscheidend. Bitte da immer nur Bioqualität, weil es natürlich schon arbeitet, aber erst das Erhitzen bricht quasi die Zellwände auf und quasi die Absorption ist dann besser. Das heißt, wir müssen die Tomate eigentlich einmal erhitzen. Die rohe Tomate ist nicht so gut bioverfügbar, was das Lykopin betrinkt.
Aber das ist quasi dann ein Sonnenschutz von innen. Da gibt es ja auch Kapseln, die damit werben, Sonnenschutz von innen. Da werden wahrscheinlich diese Dinge auch drin sein, halt nur in Kapseln verpackt mit ein paar Zusatzstoffen.
Ja, weil alleine, also Lykopin alleine, da ist der Wirkmechanismus auch moderat. Die stärksten Effekte sieht man einfach in Kombination mit zum Beispiel Beta-Carotin, Lutein, Vitamin E und so weiter. Also diese synergistischen antioxidativen Kombinationen haben in Studien gezeigt, dass wir hier wirklich quasi die Schutzbarriere verbessern können, eben durch diese antioxidative Kapazität.
Okay, das heißt, ich kann sehr wohl was Richtung Sonnenschutz, vor allem als Sportler wahrscheinlich, wenn ich noch mehr in der Sonne bin, dann schaue ich auch, dass ich die Sachen zu mir nehme, weil ich ja oft gar nicht weiß, wie lang. Ich meine, ich werde damit jetzt keinen Sonnenschutzfaktor 50 erreichen, oder? Nur weil ich von innen mich schützen.
Nein, bitte nicht. Also natürlich nicht. Deswegen, ich habe ja gesagt,
das ist ein Zusatz. Unverzucht. Aber ein Zusatz, was kein Mythos ist, sondern wissenschaftlich belegt.
Ja, genau. Und da gibt es natürlich mittlerweile, da gibt es mittlerweile wirklich schon ganz viele Supplements, die quasi sich auch da in der Forschung bemühen, Daten zu generieren. Und Astaxanthin zum Beispiel, das ist ja hoch antioxidativ, kommt aus der Rotalge. Das hat noch so einen hohen Schutzmechanismus.
Das ist eher ein Thema. Wie erkenne ich von den Mitteln, die es da gibt, Sonnenschutz von innen, ob das jetzt nur Marketing ist oder die Sachen, die du jetzt erwähnt hast, Carotin, Lycopin, wenn das drin ist, dann macht es Sinn, oder?
Grundsätzlich müssen wir uns natürlich, wenn wir ganz ehrlich sein wollen, einmal an Studien halten. Wurde die Wirksamkeit am Menschen gemessen, nicht nur in Zellkulturen oder in Tiermodellen. Die Humanstudien sollten idealerweise natürlich klassisch randomisiert, doppelblind, placebo-kontrolliert, also das wäre Goldstandard. Dann kann man natürlich als zweites Kriterium hernehmen, wurde wirklich ein messbarer photoprotektiver Endpunkt verwendet in der Studie, also zum Beispiel die minimale quasi gibt es wirklich ein Äquivalent zu diesem Lichtschutzfaktor, den man messbar darstellen kann. Also irgendwas, was ja auch vergleichbar ist, das wäre schon entscheidend. Mhm. Und wenn ein Produkt behauptet, die Haut zu schützen, aber nur zeigt, dass zum Beispiel die Hautfeuchtigkeit steigt oder dass sie gleichmäßiger ist oder wie auch immer, dann ist das keine Fotoprotektion. Also das muss man dann halt natürlich an den Endpunkten definieren. Und dann gibt es natürlich auch immer, die Dosierungsformulierung ist relevant. Das heißt, sind die auch in entsprechender Menge enthalten, die Dinge, die einen Wirkmechanismus haben, an Studien gemessen und so weiter. Das wären dann halt immer die Dinge, wo man sich quasi sicher sein kann, dass das auch funktioniert.
Klingt für mich, dass ich mir da dann schon eher mal Richtung Apotheke oder was halte, ja, damit ich da ein bisschen eine Beratung kriege oder Erklärung kriege, oder?
Ja, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Okay. Ich selber recherchiere da immer. Ich weiß nicht, wie gut unsere Apotheken da auch informiert sind.
Okay.
Also ich persönlich bin da eher so, dass ich mich wirklich da selbst informiere und nachlese und da ein paar Dinge für mich gefunden habe, die scheinbar wirklich effektiv sind.
Jetzt habe ich noch was ganz Lustiges, wo ich ja nicht einmal gescheit aussprechen kann, um was es geht. Polybodium leucotomus. Ja.
Ja.
Ich weiß, dass einer unserer größten Tennisspieler aller Zeiten, der sehr viel und sehr lange in der Sonne war, dafür eine Zeit geworben hat, wie er aktiv war, weil er das wirklich verwendet hat, was es nur in Apotheken gibt. Und das hat mit einem Farn, einer Pflanze aus, ich nehme an, Mittel- oder Südamerika zu tun. Und da soll er Farn von dem ausgehend die Haut schützen.
Genau.
Und dieses Produkt gibt es bei uns in Apotheken. Ich muss zugeben, ich habe das Spray davon verwendet. Für mich angenehm, weil es ein Spray ist. Aber kann ein Farn jetzt für den Sonnenschutz verwendet werden? Das ist eine Pflanze, ne?
Ja, also Farn ist grundsätzlich eine Landpflanze, die ja schon seit ca. 360 Millionen Jahren die Welt begrünt sozusagen. Und sie haben keine Möglichkeit, quasi dem Sonnenlicht auszuweichen. Sie stehen in der Sonne und müssen damit umgehen, so wie viele andere Pflanzen auch. Also haben sie aber evolutionsbedingt über diese Jahrmillionen ein mehr oder weniger Repertoire entwickelt an wirklich UV-schützenden Molekülen. Und dieser Farn enthält eine Mischung, die dann wirklich hoch potent ist Richtung antioxidative Kapazität und vor allem UV-Schutzmoleküle. Und da gibt es mittlerweile wirklich relativ viele Produkte am Markt. Und ich nehme es jetzt auch, weil, wie gesagt, ich jetzt auch von innen versuche, mich zu schützen und einfach in den nächsten 40 Jahren oder vielleicht länger dann keine Sonnenschäden mehr auf meiner Haut zu generieren. Also ja. Scheint das wirklich
von innen und außen. Ne? Es gibt es von innen und außen.
Also ich nehme es jetzt innen. Also ich schluck's.
Okay, ich weiß, dass es von innen und außen geht und dass das eben auch draufsteht und das ist ein spanisches Labor, ja, das das da entwickelt hat. Weiß nicht, ob die ein Patent haben. Gibt es auch, glaube ich, nur in der Apotheke. Aber also das stimmt mit dem Fahren, dass das wirklich, ja. Dass man da herausgefunden hat, dass es da eine Datenlage dazu gibt und sowohl oral wie auch, dass man es eben auftragen kann.
Ja, also die Studien zum Beispiel, ich habe mir da eine rausgezogen, ich meine, da waren relativ wenig Probanden, aber trotzdem ganz spannend, vor allem mit Hauttyp 2 und 3, also quasi die in der Mitte. Ja. Und was da wesentlich ist, ist, dass man schon auch auf die Menge schauen muss und das waren 7,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist relativ, dann quasi muss man halt natürlich auch bedenken, wie groß man ist.
Ja.
Und dann war der wirklich das Ergebnis signifikant. Also es ist nachweislich weniger quasi sonnengeschädigte Zellen. Und auch in der Biopsie hat man gesehen, dass es eben weniger Schäden an der DNA gab. Und ja, deswegen, ich probiere das jetzt auch mal. Und
her
hoffe,
damit. Her damit.
Dass wir zukünftig dann alle von innen auch noch quasi geschützt werden. Und dazu muss man ja auch sagen, antioxidative Kapazität müssen wir immer stabilisieren oder brauchen wir, umso älter quasi wir auch sind, immer stärker, weil dann einfach die Eigenmechanismen nicht mehr so stark sind. Wir denken an ein Q10, wir denken an ein Vitamin C. Das sind ja alles Dinge, ja, die sind hoch antioxidativ. Und ja, das schützt natürlich dann auch quasi vor solchen Schäden.
Muss trotzdem nochmal fragen, dass, also klar, das schützt jetzt verschieden, du nimmst das oral ein, aber da machst du quasi eine Kur über den Sommer oder nimmst das ganze Jahr? Na, nur wenn die Sonnenbestrahlung oder was am größten ist, oder?
Naja, ich würde ja schon auch relativ frühzeitig beginnen, also Okay. Ich habe mir da jetzt gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, ob ich das nicht quasi immer nehme. Also das war jetzt eher mein Ansatz, weil ich meine, wir wissen auch, wenn wir im Winter Skifahren gehen, dann sind wir hoch am Berg, dann haben wir das Eis vom Schnee, das stark reflektiert und so weiter. Also da gibt es einfach, also ich wäre da eher vorsichtig und vor allem, ich meine, wir können nicht davon ausgehen, dass wir, weiß nicht, jetzt ist Mai, jetzt beschließen, mehr in die Sonne zu gehen und ab heute irgendwas Antioxidatives zu nehmen und dann sind wir gleich super geschützt.
So, jetzt nehmen wir was ein, wir schmieren uns ein. Jetzt kommt aber trotzdem unser Lieblingsthema oder vor allem dein Lieblingsthema. Wir kennen jetzt alle schon und auch unsere Hörer und Hörerinnen, die Darm-Hautachse. Mhm. Aber was hat der Darm jetzt bitte auch mit der Sonne und Haut zu tun? Hat er da was zu tun oder eher weniger?
Ja, auf alle Fälle. Also die Verbindung läuft eigentlich über mehrere Achsen. Einerseits wieder über quasi die kurzkettigen Fettsäuren, von denen wir immer reden, wenn wir über den Darm reden. Also wenn Darmbakterien, vor allem die Firmicutes, Ballaststoffe fermentieren, produzieren sie ja kurzkettige Fettsäuren, also Butyrat, Propionat, Acetat. Und diese Moleküle sind ja nicht nur lokal im Darm aktiv, sie gelangen zum Beispiel auch in die gesamte Peripherie, einschließend zum Beispiel auch in die Haut. Und man hat gesehen, dass zum Beispiel Butyrat wirkt auch stark entzündungshemmend, indem es zum Beispiel bestimmte Entzündungswege, NF-kappa-B, das ist so der zentrale Transkriptionsfaktor der Entzündungsreaktion, inhibiert, also quasi eindämmt sozusagen. Und die
UV, das heißt, ich muss immer, mir waren schon wieder so viele Fremdwörter da drin, ich muss jetzt wieder aufpassen. Das heißt, wenn ich dieses Butyrat habe, also sprich, das ist ja Bakterien, dann habe ich, wenn die Bakterien da sind, dann habe ich die quasi, wenn ich einen Sonnenbrand kriege, dass sie den bekämpfen, weil ja der Entzündung
ist. Nein, nicht ganz so. Also wir haben Gott sei Dank immer diese quasi Bakterien in unserem Darm, hoffentlich in ausreichender Zahl, die permanent Butyrat zum Beispiel produzieren. Das ist ganz wesentlich.
Genau.
So, und unter anderem haben sie eben auch einen entzündungshemmenden Wirkmechanismus. Und wir wissen ja, wir haben jetzt vorher schon quasi verstanden, die UV-Strahlung quasi ist für Entzündungsreaktion zuständig. Jetzt habe ich nur noch eben zusätzlich erklärt, über welchen, also über diesen Transkriptionsfaktor. Und die UV-Strahlung aktiviert jetzt diesen NF-kappa-B-Weg. Und wenn der Darm ausreichend Butyrat produziert, sieht man, dass quasi auch die Entzündungskaskade, die durch UV ausgelöst wurde, systemisch gedämpft werden kann.
Das heißt, ich brauche genug Bakterien, die Butyrat produzieren.
Genau.
Und dann kann ich quasi einen Sonnenbrand oder geschädigte Haut reparieren oder dagegen steuern.
Genau, das ist genau das, was wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben mit dieser anti-inflammatorischen, anti-entzündlichen Kapazität. Das zweite ist jetzt, haben wir auch schon erwähnt, das Immunsystem. Wir wissen, 70% unseres Immunsystems wird im Darm lokalisiert. Das Darmmikrobiom trainiert mehr oder weniger permanent unser Immunsystem, beeinflusst also die Balance zwischen pro- und anti-inflammatorischer Zelltyp Immunzellen so, und die UV-Strahlung supprimiert quasi das kutane Immunsystem, also das Hautimmunsystem, unter anderem durch eben bestimmte Zelltypen, und ein gut trainiertes Immunsystem, das eben auch durch den Darm mitgesteuert wird, ist eben resilienter gegenüber dieser Suppression.
Ganz kurz zusammen, also wenn ich jetzt rausgehe, schaue ich einmal, dass mein Mikrobiom gut aufgestellt ist.
Nein, stopp, noch keine Zusammenfassung, bitte noch drittens abwarten. Ich habe noch einen dritten Punkt zum Darm.
Ja.
Und das ist wirklich ziemlich faszinierend, weil wir sehen, UVB selbst verändert das Darmmikrobiom. Das ist eine Studie aus 2025, die beschreibt, wie UVB über die Haut systemisch wirkt. Es stimuliert zusätzlich die Vitamin-D-Synthese, das kennen wir ja schon, die ihrerseits wiederum das Darmmikrobiom moduliert, und es quasi werden Liganden gebildet, also Stoffe gebildet, die über den Darm immunologische Signale auslösen. Also Haut und Darm stehen in einer wirklich bidirektionalen Kommunikation. Das ist ganz spannend. Und deswegen, ja, wir kennen auch schon einzelne Bakterien, die gezeigt haben, dass wenn man sie oral einnimmt, also als Probiotika, nicht nur quasi die Elastizität verbessern und die Hydration, sondern vor allem eben auch die photoprotektiven Parameter signifikant verändern. Das ist wirklich keine Theorie mehr, sondern da gibt es wirklich schon klinische Daten.
Bin trotzdem überfordert jetzt. Ich würde jetzt einmal sagen, mein Mikrobiom, das wissen wir, das sollte gut aufgestellt und in Ordnung sein. Dann sollte ich oral was einnehmen für den Sonnenschutz und mich von außen einschmieren. Dann wäre ich einmal jetzt für mich als Laien optimal geschützt. Kurze Frage, Mikrobiom und Sonnenschutz, gibt es da schon was am Markt? wo das genutzt wird? Oder reden wir da von Zukunftsmusik? Das heißt, gibt es da eigene, oder soll ich allgemein schauen, dass mein Mikrobiom in Ordnung ist, was ja sowieso einmal prinzipiell gut ist? Oder gibt es da spezielle Sachen, die Mikrobiom und Sonnenschutz beinhalten?
Na, das ist also wirklich nicht mehr nur in ferner Zukunft, sondern da gibt es wirklich schon was. Was es gibt, sind orale Probiotika mit wirklich dokumentierten Hauteffekten, die eben photoprotektive Parameter verbessern. Wie erklärt, also es sind bestimmte Lactobacillen, also der heißt Yorkii, so wie New York, nur mit zwei I hinten dran. Dann hat er noch quasi eine Strain-Bezeichnung und der ist aktuell der am besten.
Die habe ich da stehen. Wie die Strain-Bezeichnung? HY?
Ja.
7714. Also für mich ist das alles Bahnhof. Aber ja, ich finde das sensationell. Die Frage ist nur, wo beginne ich und wo höre ich auf, Simone?
Naja, ich würde mal sagen, das Wichtigste ist quasi, dass wir nicht immer, wenn wir können, unbedingt uns nackt in die Sonne legen. Also quasi, wie exponiert sind wir der Sonne gegenüber? Wenn ich wandern gehe, wenn ich Radfahren gehe, alles safe. Aber vielleicht auch sich darüber Gedanken machen, dass man nicht stundenlang in der Sonne herumliegt zur Mittagszeit. Dann das Zweite ist, immer wenn ich rausgehe, dass ich mich eincreme. Das wäre aus aktueller Sicht natürlich durchaus sinnvoll. Auch natürlich, dass ich mir Gedanken drüber mache, wie gut ist meine antioxidative Kapazität per se, weil die ist ja nicht nur dafür zuständig, dass ich quasi, dass ich meine Haut besser schützen kann, sondern auch, dass ich generell immunologisch stabil bin. Das heißt, dass ich weniger Infekte habe, dass ich nicht jeden Schnupfen auffange und so weiter. Und dann kann man sich natürlich, wenn man so wie ich ein genetischer prädisponierter Typ ist, wirklich noch individuellere Gedanken machen, nehme ich ganz gezielt auch noch Mikronährstoffe, Vitalstoffe, die scheinbar anhand von Studien einen positiven Einfluss Richtung eben Hautschutz haben. Und zusätzlich kann ich mir dann auch noch immer, das ist für mich natürlich immer die Basis, darüber Gedanken machen, ist mein Darm ausreichend geschützt, im Sinne habe ich eine Eubiose, also sind meine Bakterien im Gleichgewicht, ist die Darmbarriere intakt und so weiter. Und wenn ich es dann noch quasi mal probieren möchte, kann man sich sicherlich Gedanken darüber machen, ob man auch orale Probiotika vielleicht irgendwann einnimmt, die zusätzlich einen Schutz haben.
Es ist fast das Schlusswort, aber ich möchte trotzdem, du hast mir da so Wege aufgezeigt, von denen ich, also ich habe mir gedacht, okay, wir reden ein bisschen von Eincremen, wir reden ein bisschen von Sonnenbrand, weil wir ja gesagt haben, es geht um die Sonne und Sonnenschutz. Ob das jetzt Sinn macht, oral, ja oder nein. Und dass das jetzt definitiv Sinn macht, das habe ich, oder hat jetzt jeder kapiert, ja. Aber die Frage, wo soll das hingehen? Wird es irgendwann ganz normal sein, dass wir unseren Sonnenschutz nicht nur von außen auftragen, weil jetzt ist es noch nicht so normal. Oder bilde ich mir das nur ein und das gibt es eh schon länger? Oder vielleicht ist es sogar dann normal, dass wir es auf unsere Gene abstimmen, was du kurz so angestimmt hast?
Ja, also ich denke, all diese Dinge sind natürlich für mich ein bisschen Zukunftsvision, wohin die Reise geht. Das ist immer ganz schwer zu sagen, aber ich denke schon, dass wir in Zukunft auch uns gezielt darüber Gedanken machen, wie wir uns von innen schützen können. Vor allem auch, wenn man vielleicht weiß, wie quasi die DNA-Reparaturkapazitäten sind, wenn man da mal eine Analyse gemacht hat, dann würde ich schon so sehen, dass wir in Zukunft da viel stärker auch über unterschiedliche Mechanismen nachdenken. Der Sonnenschutz von außen, ob der jemals zu ersetzen ist, das kann ich nicht beurteilen, da bin ich zu wenig in der Forschung in der Richtung oder eigentlich gar nicht. Also ist nicht mein Gebiet, ganz ehrlich. Dermatologie, hochkomplex. Ich habe mich jetzt ein bisschen mehr drüber quasi selber informieren müssen, sagen wir mal so. Und ich denke, diese photoprotektiven Vitalstoffe, sekundären Pflanzenstoffe, die man eben einnehmen kann, haben sicherlich zusätzlich einen positiven Effekt. Und spannenderweise, ich kann mich erinnern, meine Mutter hat mir in den 80er Jahren im Winter, also im Ende Winter, meistens so Februar, März, begonnen, Beta-Carotin-Kapseln zu geben. Eben weil sie gesagt hat, das quasi schützt die Haut, damit wir dann nicht so viel quasi Sonnenschäden bekommen. Auch spannend. Also meine Mom hat schon an das gedacht, aber da kann ich jetzt auch wieder quasi einhaken, warum das bei mir nutzlos ist. Mein Körper kann Beta-Carotin quasi nicht aufschlüsseln, weil Beta-Carotin ja quasi verwertet wird sozusagen im Körper. Daraus Vitamin, also ein Vitamin, prinzipiell ist das Provitamin A, produziert. Und diesen Konvertierungsschritt, den kann mein Körper nicht. Weiß ich auch erst, seitdem ich meine DNA analysieren habe lassen. Das heißt, wenn ich Vitamin A zu mir nehmen will, kann ich nicht die Vorstufe nehmen, sondern muss wirklich quasi Vitamin A nehmen.
Also das Individuelle wird irgendwann definitiv die Zukunft sein, dass jeder dann nur mehr das nimmt, was ihm wirklich sofort hilft und nicht Try and Error. Aber ich nehme brutal viel mit. Ich habe mir das nicht gedacht. Ja. Ich habe mir gedacht, das beim Hautarzt hat mir schon gereicht, aber dank der Frau Dr. Kumhofer habe ich da wieder sehr, sehr viel gelernt. Trotzdem werde ich sagen, ich werde das jetzt auch einnehmen. Ich werde mich öfter einschmieren oder einsprayen, ja. Auch wenn die Sonne nicht gerade runterbrennt. Ja, den Sport mache ich trotzdem weiter, weil das genieße ich auch. Und da hoffe ich auch, dass es meistens sonnig ist und nicht bewölkt, wenn ich Sport mache. Und ja, für mich ist es definitiv etwas, wo ich wahnsinnig viel dazugelernt habe und es nicht mehr nur cool ist, dass du ein bisschen Sonne gekriegt hast und eine gute Farbe bekommen hast, wie man so schön sagt, sondern dann sollte ich spätestens schon schauen, dass mein Mikrobiom in Ordnung ist, dass ich es oral von innen einnehmen kann, Sonnenschutz, weil ich bis jetzt gesagt habe, ja, jetzt Sonnenschutz von innen einnehmen. Danke, Simone, habe ich viel gelernt. Und vom Eincremen, ja, unter einem 50er, warum gibt es überhaupt noch was unter 50?
Ja, vielleicht, wenn Menschen nur 2 Minuten in die Sonne gehen oder so, ich weiß es nicht. Aber ist ja auch gut, dass wir darüber sprechen. Ich denke, für unsere Peptidfolge werden wir uns dann natürlich auch noch diese Sonderformen hernehmen. Auf das dürfen wir nicht vergessen, wie es zum Beispiel Melanoton, dass ich es noch rauskriege so zum Schluss, Melanotan 1 ist das, das ist ein Peptid, das quasi von innen heraus bräunt. Über das sprechen wir dann in der Peptidfolge. Also, liebe Leute, liken, subscriben und gerne auch einen Kommentar hinterlassen, was wir quasi für Themen in Zukunft anschneiden sollen. Ja. Aber ich denke, uns gehen die Themen nie aus. In dem
und vor allem einschmieren, einschmieren, einschmieren.
Danke, Alex. Tschüss.
Ich danke.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.